Gut, schnallt euch an für einen tiefen Einblick in die nachhaltige Ökonomie. Wir nehmen uns einige Auszüge aus einem deutschen Buch namens Zukunftsfähiges Wirtschaften vor.
Was sich, nun ja, als nachhaltige Wirtschaft übersetzt.
Denk an diesen tiefen Einblick als deinen Spickzettel für eine nachhaltigere Zukunft oder zumindest die Ideen dahinter.
Es ist ein ziemlich anspruchsvolles Buch.
Auf jeden Fall.
Veröffentlicht von Belz.
Zweite, überarbeitete Ausgabe aus 2023.
Ja, das
richtig?
Ist es.
Aber wir werden den Fachjargon hinter uns lassen und direkt zu den wichtigsten Konzepten kommen.
Klingt gut.
Eine der ersten Dinge, die meine Aufmerksamkeit erregt haben, war die Idee einer vielschichtigen Krise.
Ja. Die Autoren nehmen kein Blatt vor den Mund.
Sie erklären, wie Globalisierung, gesellschaftliche Veränderungen und Umweltzerstörung alle miteinander verflochten sind. Richtig.
Und
das zu ignorieren oder beim alten Geschäftsmodell zu bleiben, ist ein Rezept für eine Katastrophe.
Sie sagen sogar, dass dadurch katastrophale Ereignisse mit unvorhersehbaren Konsequenzen wahrscheinlicher werden.
Schon ziemlich intensiv, oder? Früher hatten die Generationen die Annahme, dass die Zukunft rosig sei und alles gut ausgehen würde.
Ja. Das Buch geht das direkt
also,
an.
Die Zukunft nicht mehr als selbstverständlich ansehen.
Das ist etwas, das wir aktiv gestalten müssen.
Wir haben auch einige Abschnitte markiert, in denen es darum geht, wie wir Wohlstand messen. Und es scheint, dass das Buch einige Probleme damit hat, sich ausschließlich auf das Bruttoinlandsprodukt zu verlassen.
BIP oder Bruttoinlandsprodukt, richtig.
Ja, genau das ist es.
Ja, es war bisher die Hauptmethode, um das wirtschaftliche Wohlergehen zu messen. Aber es ist so
wie begrenzt. Ein Buch nach seinem Einband zu beurteilen.
Genau. Es übersieht so viel.
Wie zum
Beispiel berücksichtigt es nicht den Wert unbezahlter Arbeit.
All die Pflegearbeiten und Hausarbeit, das ist unsichtbar im Bruttoinlandsprodukt. Aber
unsichtbar. Das
macht einen großen Teil der Wirtschaft
riesig.
Aus.
Riesig. Und dann gibt es den Umweltschaden.
Wie Umweltverschmutzung, Abholzung, Ressourcenverknappung.
All das.
Ja.
Das BIP behandelt diese Dinge, als hätten sie keine Kosten.
Was offensichtlich nicht stimmt.
Und dann ist da noch das ganze Thema der Vermögensverteilung.
Die Kluft zwischen Arm und Reich.
Ja, das Bruttoinlandsprodukt sagt uns darüber nichts
aus. Also
selbst.
Könnte ein Land ein hohes Bruttoinlandsprodukt haben, aber trotzdem viel Armut.
Ganz genau. Und selbst das Bruttonationaleinkommen, also das BNE, das Einkommen aus dem Ausland mit einschließt, übersieht immer noch vieles.
Es passiert so viel außerhalb dieser ordentlichen Markttransaktionen.
Freunde,
oder? Wie würde ein besserer Ansatz aussehen?
Stellen Sie sich ein System vor, in dem Fürsorge und eine gesunde Umwelt genauso hoch bewertet werden wie Gewinne.
Das ist ein ziemlich radikaler Wandel.
Ja, genau das fordert zukunftsfähiges Wirtschaften.
Ich meine, das ist eine völlig andere Art, auf Wirtschaft zu schauen,
oder? Es ist
oder?
Wirklich so.
Und das Buch verwendet einige interessante Konzepte, um nachhaltige Wirtschaft zu analysieren,
ja,
oder?
Ja, das tut es. Eine Sache, die ich wirklich interessant fand, war sein
multidimensionaler
Ansatz. Sie sagen, dass die Wirtschaft nicht nur aus Markttransaktionen besteht, sondern davon, wie verschiedene organisatorische Prinzipien innerhalb der Gesellschaft funktionieren.
Okay, erklär das mal für mich. Was sind diese Prinzipien?
Sie sprechen von 4 Hauptprinzipien. Haushalt, Gegenseitigkeit, Umverteilung und Marktaustausch.
Alles klar, anfangen mit dem Haushalt.
Okay.
Ich meine, wir leben alle in Haushalten. Aber wie passen sie in die Wirtschaft?
Sie sind die fundamentalen Einheiten der Wirtschaft.
Wirklich?
Ja, dort werden Entscheidungen über Konsum, Arbeit und Betreuung getroffen.
Die alltäglichen Dinge.
Richtig. Aber diese Entscheidungen werden vom größeren politischen und wirtschaftlichen Kontext beeinflusst.
Interessant. Dinge wie Kinderbetreuungskosten und Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen beeinflussen. Wie Haushalte funktionieren.
Absolut.
Macht Sinn. Was ist mit Gegenseitigkeit?
Dabei geht es um den gegenseitigen Austausch, das Geben und Nehmen in Gemeinschaft.
Zum Beispiel einem Nachbarn helfen oder freiwillig deine Zeit spenden.
Genau. Es schafft soziale Verbindung und Vertrauen, oft ohne dass Geld im Spiel ist.
Es ist eine Erinnerung daran, dass Wirtschaft nicht immer nur um kaltes, hartes Geld
genau.
geht.
Genau. Und dann gibt es die Umverteilung.
Das klingt spannend.
Das ist, wenn Ressourcen an eine zentrale Behörde fließen, wie zum Beispiel eine Regierung, die sie dann zuteilt.
Also, wie Steuern, Finanzierung, Gesundheitsversorgung oder Bildung.
Perfekte Beispiele. Das Ziel ist, Ressourcen in der Gesellschaft gerechter zu verteilen.
Also hat jeder, unabhängig vom Einkommen, eine Chance.
Genau. Und schließlich haben wir den Marktaustausch, mit dem wir vermutlich am vertrautesten sind.
Kaufen und Verkaufen von Waren und Dienstleistungen.
Ein Fundament der Marktwirtschaft.
Getrieben von Angebot und Nachfrage.
Genau. Das Buch weist darauf hin, dass dies nicht das einzige Prinzip sein sollte, das wir nutzen.
Es ist, als ob du nicht für jede Aufgabe einen Hammer verwenden würdest.
Genau. Wir brauchen das richtige Werkzeug für die Aufgabe.
Und in der Volkswirtschaftslehre sind diese 4 Prinzipien unser Werkzeugkasten.
Sie arbeiten alle zusammen. Manchmal reibungslos, manchmal nicht.
Es geht darum, zu verstehen, wie sie miteinander interagieren. Ich weiß, dass das Buch noch tiefer geht, indem es die Rolle des Staates, Demokratie, Geld, Märkte und sogar die Beziehung zwischen Mensch und Natur untersucht.
Es deckt eine Menge
ab. Es ist eine sehr umfassende Betrachtung der Wirtschaftswissenschaften.
Das stimmt. Aber bevor wir zu sehr ins Detail gehen, sollten wir eines der faszinierendsten Aspekte des Buches
hervorheben. Was ist das?
Seinen Schwerpunkt auf Perspektive.
Du hast diesen Abschnitt markiert. Er fiel mir auch sofort
auf. Das Buch argumentiert, dass es keine einzige objektive Wahrheit gibt, wenn es darum geht, die Welt zu verstehen.
Es geht darum, wie wir die Dinge sehen.
Unsere Erfahrungen, unsere Werte, unsere Interessen. All das prägt unser Verständnis.
Es ist, als würden wir die gleiche Welt durch verschiedenfarbige Brillen betrachten.
Ich liebe diese Analogie.
Und das Buch benutzt das Beispiel der Einwanderung, um diesen Punkt zu verdeutlichen, oder? Jemand, der von Einwanderung profitiert, könnte sie positiv sehen, während jemand, der sich davon bedroht fühlt, sie ganz anders wahrnehmen könnte.
Aber beide Perspektiven sind gültig.
Einfach aus unterschiedlichen Perspektiven
genau.
kommt.
Genau. Und das ist entscheidend, wenn es um etwas Komplexes wie Nachhaltigkeit geht.
Wir müssen uns unsere eigenen Vorurteile bewusst
sein. Und offen für andere Standpunkte
sein. Selbst wenn diese Standpunkte unsere eigenen Annahmen in Frage stellen.
Gerade dann geht es darum, aus unseren Echokammern herauszukommen und wirklich zuzuhören.
Verstehen, nicht nur reagieren. Faszinierend ist, wie sich diese Idee auf die Wirtschaft selbst anwenden lässt. Verschiedene Denkschulen, wie die historische Schule oder die österreichische Schule, bieten unterschiedliche Sichtweisen darauf, wie Volkswirtschaften funktionieren.
Das stimmt.
Das Buch hebt die historische Schule der Volkswirtschaftslehre als besonders relevant hervor.
Ja, sie betonen, wie Geschichte, Kultur und Institutionen wirtschaftliche Ergebnisse prägen.
Und sie haben einige ziemlich interessante Ideen darüber, wie Industrie und Landwirtschaft unterschiedlich funktionieren. Zum Beispiel weisen sie darauf hin, dass die industrielle Produktion von steigenden Erträgen profitieren kann, bei denen eine höhere Produktion die Kosten pro Einheit tatsächlich senkt.
Wobei die Landwirtschaft oft mit abnehmendem Ertrag konfrontiert ist.
Weil die Fruchtbarkeit von Land und Boden die Effizienz begrenzen kann.
Richtig, es geht alles um den
Kontext.
Es geht
nicht nur um abstrakte Marktkräfte. Es geht um die realen Faktoren, die im Spiel sind.
Absolut. Und das Buch geht auch auf andere Denkschulen ein.
Wie die österreichische Schule, die neoklassische Ökonomie.
Mainstream-Keynesianismus und natürlich sozioökonomische Ansätze.
Sozioökonomie scheint besonders relevant
Definitiv.
Zu sein.
Definitiv. Es nimmt eine ganzheitliche Perspektive ein.
Die Anerkennung, dass die Wirtschaft Teil eines größeren sozialen und ökologischen Kontextes ist.
Es geht nicht nur um Transaktionen. Es geht um Machtstrukturen, ethische Überlegungen, das Wohlbefinden der Menschen und den Planeten.
Es ist Wirtschaft als Sozialwissenschaft.
Genau.
Jetzt interessiert mich wirklich, wie das Buch Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verbindet. Es scheint zu sagen, dass der Schutz der Umwelt Hand in Hand mit der Schaffung einer gerechteren Welt geht.
Das ist das zentrale Argument des Buches.
Es taucht auch in verschiedene Konzepte von Gerechtigkeit ein.
Marktgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit.
Jeder von ihnen bietet uns eine andere Perspektive darauf, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen sollte. Beginnen wir mit der Marktgerechtigkeit. Wie definiert diese, was gerecht ist?
Marktgerechtigkeit richtet sich nach dem, was der Markt vorgibt.
Etwas hat einen hohen Preis. Es wird als wertvoll angesehen und daher als gerecht betrachtet.
Im Wesentlichen ja. Es hängt oft mit der Idee zusammen, dass Arbeiter basierend auf ihrer Grenzproduktivität bezahlt werden.
Wie viel sie zum Gewinn eines Unternehmens beitragen.
Genau. Aber das kann problematisch
Auch
sein.
Auch unbezahlte Arbeit wird nicht berücksichtigt.
Genau. Pflegearbeit zum Beispiel ist enorm wertvoll. Aber oft unbezahlt.
Und wesentliche Berufe, die keinen großen Profit generieren, könnten unterbewertet sein.
Wie Lehrer.
Ein Lehrer könnte aufgrund seines Gehalts als weniger wertvoll angesehen
werden. Obwohl ihr Beitrag
werden,
zur Gesellschaft
als
enorm
ein CEO.
Ist. Das ist kein vollständiges
das
Bild.
Erscheint
genau
nicht
hier
fair.
Kommt die Leistungsungerechtigkeit ins
Was
Spiel.
Was darauf abzielt, Anstrengung und Beitrag zu belohnen, oder?
Genau. Es erkennt an, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten
Aber
haben.
Aber wie messen wir die Leistung fair? Das ist der schwierige Teil. Besonders bei Beiträgen, die schwer zu quantifizieren sind, wie emotionale Arbeit oder sozialer Einfluss. Das ist schwierig.
Und das Buch weist auch darauf hin, dass selbst wenn wir die Leistung perfekt messen könnten, würde das nicht unbedingt das Problem der Chancengleichheit lösen.
Welches dieses dritte Konzept der Gerechtigkeit ist?
Ja, Chancengleichheit.
Die Idee, dass jeder eine faire Chance verdient, erfolgreich zu sein, unabhängig von seinem Hintergrund.
Es geht darum, gleiche Voraussetzungen zu schaffen.
Damit Menschen die Ressourcen und Unterstützung haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Genau. Und das ist entscheidend für die Nachhaltigkeit.
Denn ein nachhaltiges System muss für alle funktionieren, nicht nur für einige Privilegierte.
Absolut. Das Buch sagt ausdrücklich, dass es keine Nachhaltigkeit ohne soziale Gerechtigkeit geben kann.
Kraftvolle Aussage.
Es hebt hervor, wie eng diese Themen miteinander verknüpft sind.
Wir können uns nicht nur auf die Umwelt konzentrieren und dabei soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten ignorieren.
Sie sind alle Teil desselben
Puzzles. Und das Buch geht noch weiter, indem es Ungleichheit in drei Typen unterteilt.
Ressourcenungleichheit, vitale Ungleichheit und existenzielle Ungleichheit.
Könntest du dazu mehr sagen?
Sicher. Ressourcenungleichheit bezieht sich auf die ungleiche Verteilung von materiellen Dingen.
Wie Geld, Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung.
Genau. Grundbedürfnisse.
Es spiegelt sich in Einkommenslücken und Unterschieden im Lebensstandard wider. Wichtige Ungleichheit konzentriert sich auf Gesundheit und Wohlbefinden.
Insbesondere Unterschiede in der Lebenserwartung.
Die durch den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Umweltbedingungen, Lebensstilentscheidungen beeinflusst werden.
Und schließlich existenzielle Ungleichheit.
Das geht um Diskriminierung und soziale Ausgrenzung.
Ja.
Richtig?
Sicherzustellen, dass jeder die gleichen Rechte und Chancen hat. Unabhängig von Rasse, Geschlecht, Religion oder Ähnlichem.
Eine Gesellschaft schaffen, die Vielfalt und Inklusion wertschätzt.
Wo jeder ein Gefühl der Zugehörigkeit
Bank
spürt.
Bank und Thrive.
Genau. Und diese drei Arten von Ungleichheit verflechten sich oft.
Einen
Diejenigen,
Teufelskreis
die bereits
schaffen.
Benachteiligt sind, stehen vor noch größeren Hindernissen.
Wahre Nachhaltigkeit viel schwieriger erreichbar zu machen. Es unterstreicht die Notwendigkeit, diese Ungleichheiten direkt anzugehen.
Wenn wir eine Welt wollen, die sowohl nachhaltig als auch gerecht
Nun,
ist.
Nun, wenn wir vom größeren Bild sprechen, weiß ich, dass das Buch auch auf die Globalisierung eingeht, ihre
das
Geschichte und ihre Auswirkungen vertieft.
Von der industriellen Revolution bis zum Aufstieg der digitalen Plattform.
Es ist erstaunlich, wie vernetzt unsere Welt geworden ist.
Das ist es.
Aber diese Vernetzung bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen
Definitiv.
Mit sich. Ein Punkt, den ich wirklich interessant fand, war die Rolle von Kohle in der Entwicklung der Demokratie.
Oh ja, das ist faszinierend.
Das Buch spricht über Kohlenstoffdemokratie.
Wo die physikalischen Eigenschaften der Kohle den Arbeitern tatsächlich mehr Macht verliehen.
Weil es sperrig und schwer zu transportieren ist.
Diejenigen, die es abgebaut haben oder den Transport kontrollierten, hatten
Strikes
Macht.
Könnten das gesamte Energiesystem stören.
Was den Arbeitern mehr Verhandlungsmacht
es
gab.
Es lässt einen darüber nachdenken, wie dieser Übergang zu Öl und Gas, die leichter zu transportieren sind, diese Machtverhältnisse verschoben haben könnte.
Es ist
Besonders
eine interessante
jetzt,
Frage.
Wo wir vor einem weiteren Energiewandel stehen. Diesmal hin zu erneuerbaren Energien.
Das ist etwas, das man in Betracht ziehen sollte. Nun zu den verschiedenen Phasen der Globalisierung.
Kannst du mir mehr darüber erzählen, wie sich die erste und die zweite Phase unterscheiden?
Sicher. Die erste Phase vom späten 18. Jahrhundert bis zum frühen 20. Jahrhundert. Diese wurde durch die industrielle Revolution und neue Verkehrstechnologien angetrieben.
Dampfmaschinen, Eisenbahnen, so etwas in der
genau.
Art.
Genau. Es ging hauptsächlich um die Bewegung von Waren und Menschen.
Aber es führte zu massiven Veränderungen.
Industrieller Kapitalismus, europäischer Kolonialismus.
Eine Zeit intensiver Veränderungen.
Und die zweite Phase, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann, wurde noch intensiver.
Wie denn?
Sie wird oft als Hyperglobalisierung bezeichnet, weil es nicht nur um den Transport von Waren und Menschen ging.
Es waren auch Kapital und Informationen, die schnell über Grenzen hinwegflossen.
Angetrieben von Dingen wie dem Internet und der Containerisierung.
Es wurde günstiger und einfacher, Waren und Geld weltweit zu bewegen.
Es ist, als ob die Globalisierung den Turbogang eingelegt
und
hätte.
Und das hat einen enormen Einfluss auf unser Leben
Globale
gehabt.
Lieferketten, erhöhter Wettbewerb, miteinander verbundene Volkswirtschaften und Kulturen.
Aber wie das Buch darauf hinweist, ist nicht alles positiv. Die Hyperglobalisierung kann Ungleichheit verschärfen, die Umwelt schädigen und sogar die Demokratie untergraben.
Es ist ein zweischneidiges Schwert.
Ich muss einen Weg finden, es so zu steuern, dass es allen zugutekommt.
Das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wachstum, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit.
Diese Balance zu finden, ist entscheidend. Und apropos Balance finden. Du hast Abschnitte über nachhaltige Lebensstile und Konsum hervorgehoben. Genau. Es scheint, als würde das Buch sagen, dass unsere derzeitige Gesellschaft, die auf Massenkonsum basiert, nicht nachhaltig ist. Es ist nicht nachhaltig und oft unbefriedigend. Wir werden ständig mit Botschaften bombardiert, die uns sagen, dass wir mehr Dinge brauchen. Und das stimmt einfach nicht. Es bringt einen dazu, darüber nachzudenken, was ein gutes Leben wirklich bedeutet.
Tut es.
Geht es darum, mehr Dinge zu haben oder um etwas Tieferes?
Das Buch hebt hervor, wie Werbung Massenprodukte normalisiert hat und uns das Gefühl gibt, dass wir sie brauchen.
Und staatliche Maßnahmen unterstützen oft unhaltbare Praktiken, indem sie Dinge wie Autos in ausgedehnten Vororten subventionieren. Das verfestigt dieses unnachhaltige Modell weiter. Es ist, als hätte man uns eine Vision vom guten Leben verkauft, die langfristig tatsächlich schädlich ist.
Genau.
Wie sieht ein wirklich nachhaltiger Lebensstil aus?
Das ist die große Frage. Das Buch bietet jedoch einige Wege zur Veränderung.
Okay, Sie haben mehrere Abschnitte markiert, die verschiedene Strategien für eine nachhaltige Zukunft skizzieren.
Es gibt keine einzige Lösung.
Es wird einen vielschichtigen Ansatz erfordern, um diese komplexen Herausforderungen anzugehen. Absolut. Also handeln auf mehreren Ebenen. Individuell, gemeinschaftlich, national und global.
Es ist alles miteinander verbunden.
Sie haben erwähnt, dass das Buch drei Ebenen der Intervention beschreibt.
Märkte, Produktion und Institutionen.
Können Sie das ein bisschen erklären?
Natürlich geht es auf Marktebene darum, Anreize für nachhaltiges Verhalten zu schaffen.
Wie Kohlenstoffsteuern, Cap-and-Trade-Systeme.
Subventionen für erneuerbare Energien, solche Dinge.
Nutzung von Marktmechanismen, um nachhaltigere Entscheidungen zu fördern.
Ganz genau.
Aber das Buch erkennt auch an, dass marktorientierte Lösungen allein nicht ausreichen.
Sie verlassen sich oft darauf, dass Einzelpersonen in der Lage und bereit sind, mehr zu zahlen, was die Ungleichheit verschärfen kann.
Wie sieht es mit Maßnahmen auf Produktionsniveau aus?
Darum geht es darum, wie wir Waren und Dienstleistungen produzieren.
Nicht nur den Konsum nachhaltiger gestalten, sondern tatsächlich ändern, wie Dinge hergestellt werden.
Richtig. Es könnte darum gehen, umweltfreundliche Technologien zu fördern.
Abfallreduzierung.
Umsetzung von Modellen der Kreislaufwirtschaft.
Umstellung auf nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken. Abstimmung
All
des Produktionsprozesses.
Dinge.
Selbst mit Nachhaltigkeitsprinzipien. Aber
genau.
Um wirklich dauerhafte Veränderungen zu schaffen, argumentiert das Buch, dass wir noch tiefer gehen müssen.
Zur institutionellen
Ebene. Die systemischen Probleme anpacken, die nicht nachhaltige Praktiken aufrechterhalten.
Genau.
Dinge wie die Reform von internationalen Handelsabkommen.
Stärkung der Umweltvorschriften.
Neue Institutionen schaffen, um zu verwalten.
Zu globalen Gemeinschaftsgütern, wie der Atmosphäre und den Ozean.
Es geht darum, ein System zu schaffen, das nachhaltiges Verhalten belohnt.
Nicht nur auf individuelle gute Absichten verlassen.
Wir brauchen einen grundlegenden Wandel.
Abkehr von kurzfristigen Gewinnen und Wirtschaftswachstum um jeden Preis.
Hin zu langfristigem Wohlbefinden und ökologischer Integrität.
Es ist ein großer Wandel in den Werten und Prioritäten.
Ja, und es erfordert Handeln von jedem.
Individuen. Gemeinschaften, nationale Regierungen, internationale Organisationen.
Wir alle haben eine Rolle zu spielen.
Absolut. Und diese Transformation wird nicht einfach sein.
Es wird eine Herausforderung sein.
Es wird von uns verlangen, Annahmen in Frage zu stellen, bestehende Interessen zu überwinden und neue Denk- und Handlungsweisen zu akzeptieren.
Aber das Buch bietet auch eine hoffnungsvolle Vision.
Was möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten?
Unsere Intelligenz, unsere Kreativität, unsere Mitgefühl.
Eine Welt schaffen, die für alle funktioniert.
Es ist eine Vision, die bei so vielen Menschen Anklang findet, die nach Lösungen suchen.
Einen Weg, eine bessere Welt zu schaffen.
Und dieses Buch bietet einen Fahrplan, wie wir dorthin gelangen können.
Aber bevor wir weitermachen, denke ich, ist es Zeit für eine kurze Pause.
Wir sind gleich wieder zurück, um weiter in die Tiefen von zukunftsfähiges Wirtschaften einzutauchen. Willkommen zurück bei unserem tiefen Eintauchen in zukunftsfähiges Wirtschaften.
Wir haben gerade über die verschiedenen Ebenen der Intervention gesprochen, die für eine nachhaltige Zukunft notwendig
Richtig.
Sind.
Richtig. Märkte, Produktion, Institutionen.
Und das Buch legt einige konkrete Wege dar, um dorthin zu gelangen.
Wie der liberale Globalismus, nationaler Kapitalismus und mehrstufige Transformation.
Können Sie uns das etwas aufschlüsseln?
Klar. Der liberale Globalismus erweitert im Grunde den marktbasierenden Ansatz, über den wir gesprochen haben.
Freihandel, Deregulierung, internationale Zusammenarbeit. All das. Die Idee ist, dass eine stärker integrierte globale Wirtschaft zu positiven Veränderungen führen wird.
Wirtschaftliches Wachstum, Armutsbekämpfung, Umweltlösungen.
Richtig. Die Kraft der Globalisierung zum guten Nutzen.
Aber das Buch weist auch auf einige Probleme mit diesem Ansatz hin.
Richtig. Das tut es. Der liberale Globalismus wird oft dafür kritisiert, das Wirtschaftswachstum über alles andere zu stellen.
Sogar soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.
Manchmal,
es ist
ja.
wie die Annahme, dass ein steigender Wasserstand alle Boote hebt.
Aber manche Boote könnten Wasser aufnehmen.
Wir stehen alle zusammen auf dem trockenen Dach.
Genau. So untersucht das Buch den nationalen Kapitalismus als eine weitere Option.
Okay. Was ist die Hauptidee dabei?
Nationaler Kapitalismus betont die Rolle des Nationalstaates.
Also, übernimmt die Regierung eine aktivere Rolle?
Bei der Regulierung von Märkten, der Unterstützung heimischer Industrien und dem Schutz der Umwelt innerhalb ihrer Grenzen.
Es ist ein lokal orientierterer Ansatz.
Nationen, die sich um ihre eigenen Interessen kümmern.
Das kann ansprechend sein, wenn Menschen sich Sorgen über die Nachteile der Globalisierung machen.
Möchte man sich sicher und geschützt fühlen?
Aber würde das nicht zu mehr Protektionismus führen?
Möglicherweise. Ja.
Mehr Nationalismus?
Möglicherweise.
Und würde es nicht die internationale Zusammenarbeit erschweren?
Besonders bei globalen Themen wie dem Klimawandel.
Das ist eine echte Sorge.
Ja, kann es. Nationaler Kapitalismus kann Handelsbarrieren schaffen, die Bewegung von Waren und Menschen einschränken und Wettbewerb anstatt Zusammenarbeit fördern.
Es ist also ein Kompromiss.
Zwischen nationaler Sicherheit und der Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit.
Deshalb plädiert das Buch letztlich für eine mehrstufige Transformation.
Genau. Es ist der differenzierteste Ansatz.
Erkennen, dass wir auf allen Ebenen handeln müssen.
Lokal, national, regional und global.
Keine Lösung nach dem Motto Einheitsgröße
genau.
für alle.
Es betont Zusammenarbeit, Innovation, Experimentieren.
Klingt nach einem realistischeren
das
Ansatz.
Das Buch spricht über starke, globale Institutionen, die gemeinsame Ressourcen verwalten sollen.
Wie die Atmosphäre und die Ozeane.
Nationale Regierungen erlassen Politiken für nachhaltige Entwicklung.
Dinge wie Kohlenstoffsteuern oder Investitionen in erneuerbare Energien.
Und es hebt die Rolle der lokalen Gemeinschaften hervor.
Veränderungen von Grund auf vorantreiben.
Gemeinschaftsgärten, erneuerbare Energiegenossenschaften, nachhaltige Transportsysteme, all das.
Menschen auf allen Ebenen zu befähigen, Teil der Lösung zu sein. Und dieser mehrstufige Ansatz scheint entscheidend zu sein für etwas wie den Klimawandel.
Die koordiniertes Handeln über Grenzen hinweg erfordert.
Absolut. Es geht nicht nur um von oben nach unten gerichtete Politik oder individuelle Handlungen.
Es geht darum, ein System zu schaffen, in dem alle das gleiche Ziel verfolgen.
Regierungen, Unternehmen, die Zivilgesellschaft, Einzelpersonen.
Eine wirklich ganzheitliche Vision einer nachhaltigeren und gerechteren Welt.
Jetzt, vorhin hast du die Herausforderung des Buches an unser aktuelles Modell des Massenkonsums erwähnt. Mhm. Es fordert einen Wechsel zu nachhaltigeren Lebensstilen,
ja.
Oder?
Ja. Unser aktuelles Modell wird von diesem Verlangen nach immer mehr Dingen angetrieben.
Und es ist einfach nicht nachhaltig.
Für die Umwelt oder für unser eigenes Wohlbefinden.
Es macht uns unglücklich.
Es zerstört den Planeten.
Wir müssen einen achtsameren Lebensstil finden.
Wo wir Wohlbefinden und Verbindung über materiellen Besitz stellen.
Überdenken, was wirklich ein gutes Leben ausmacht.
Genau. Das Buch zeigt auf, wie Werbung unsere Wahrnehmung dessen, was wir brauchen, verzerrt hat.
Uns einreden, dass Glück vom Konsumieren abhängt.
In Wirklichkeit führt es oft zu mehr Stress und weniger Zufriedenheit.
Kraftvolle Erkenntnis.
Und es fordert uns heraus, unsere Prioritäten zu überdenken.
Den Übergang von immer mehr Konsum zu einem erfüllteren und nachhaltigen Leben.
Genau.
Das ist ein großer Wandel.
Aber es ist unerlässlich für echte Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit betrifft also nicht nur Technologie oder Politik, sondern auch wie wir uns entscheiden zu leben.
Du hast auch ein Konzept namens Excavation erwähnt. Was genau bedeutet das?
Es stellt die Vorstellung in Frage, dass Innovation immer etwas Neues schaffen bedeutet.
Es geht also nicht immer darum, mehr hinzuzufügen.
Manchmal geht es darum, Dinge loszulassen, die uns nicht mehr dienen.
Selbst wenn sie einst als bahnbrechend galten.
Genau. Das Buch verwendet privaten Autobesitz als Beispiel. Im 20. Jahrhundert war es revolutionär.
Gab den Menschen Freiheit und Mobilität.
Aber jetzt ist es ein bedeutender Beitrag zum Klimawandel.
Und andere Umweltprobleme.
In diesem Fall könnte Ausstieg bedeuten, Alternativen zu fördern.
Öffentliche Verkehrsmittel, Radfahren, zu Fuß
sogar
gehen.
Der Ausstieg aus Fahrzeugen mit Benzinantrieb.
Ja, das tut es. Aber es verdeutlicht die Notwendigkeit, über das bloße Erfinden neuer Dinge hinauszudenken.
Und den breiteren Einfluss unserer Entscheidungen zu berücksichtigen. Es zwingt uns zu hinterfragen, was Fortschritt wirklich bedeutet.
Bewegen wir uns wirklich in die richtige Richtung?
Das sind schwierige
Nun,
Fragen.
Die wichtigen
das Buch
schon.
Fordert uns auch heraus, die Rolle der Arbeit in einer nachhaltigen Zukunft neu zu überdenken.
Es erkennt an, dass sich die traditionellen Modelle der Beschäftigung verändern.
Automatisierung, Globalisierung, solche Dinge.
Wir müssen neue Möglichkeiten für sinnvolle Arbeit schaffen.
Arbeit, die zur Gesellschaft beiträgt.
Und vermittelt ein Gefühl von Sinnhaftigkeit.
Nicht nur ein Gehaltscheck.
Richtig. Es geht nicht nur darum, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es geht darum, Erfüllung zu finden.
Das Buch erforscht einige interessante Ideen, wie zum Beispiel eine kürzere Arbeitswoche.
Was Zeit für Freizeit, Pflege und gemeinschaftliches Engagement freimachen könnte.
Und ein universelles Grundeinkommen.
Sicherheitsnetze für diejenigen bieten, die arbeitslos oder unterbeschäftigt
es
sind.
Es ermöglicht ihnen, Bildung, Ausbildung oder Unternehmertum zu verfolgen.
Es betont auch, dass in Sektoren investiert werden sollte, die der Gesellschaft und der Umwelt zugutekommen.
Gesundheitswesen, Bildung, erneuerbare Energien.
Es geht darum, Arbeit neu zu gestalten und nicht einfach den Status quo zu akzeptieren.
Erkennen, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, einen enormen Einfluss auf unser Leben und den Planeten hat.
Und wir müssen Arbeit nachhaltiger und erfüllender gestalten.
Es scheint, als ob das Buch einen umfassenden Blick
wirft. Das tut es.
Und uns herausfordert, unsere Werte und Systeme auf mehreren Ebenen neu zu überdenken.
Wir stehen vor einer vielschichtigen Krise.
Ein Zusammenlaufen von miteinander verbundenen Herausforderungen.
Die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, die Krise der Demokratie.
Wir können diese nicht isoliert angehen.
Sie sind alle Teil desselben Systems.
Das ist ernüchternd, betont aber auch die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen.
Und das Potenzial für positive Veränderungen, wenn wir zusammenarbeiten.
Es geht nicht nur um Regierungen und Konzerne.
Es geht darum, dass jeder von uns Verantwortung übernimmt.
Für unsere Entscheidungen und Handlungen.
Zusammenarbeiten, um eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu schaffen.
Obwohl die Herausforderungen erheblich sind, bietet das Buch auch Hoffnung.
Und ein klares Gefühl für
Richtung. Es bietet eine Roadmap, wie wir vorankommen können.
Aber ich denke, wir haben in diesem Abschnitt viel abgedeckt.
Vielleicht sollten wir unseren ZuhörerInnen einen Moment zum Nachdenken geben.
Bevor wir zum letzten Teil unseres tiefen Einblicks übergehen.
Willkommen zurück zu unserem tiefen Einblick in nachhaltiges Wirtschaften. Und, wie das Buch es ausdrückt, erfordert die Bewältigung einer vielschichtigen Krise einen vielseitigen Ansatz.
Genau. Auf mehreren Ebenen denken.
Wir haben aufgehört, über diese unterschiedlichen Ebenen der Intervention zu sprechen. Märkte, Produktion, Institution.
Das
können Sie uns einige konkrete Beispiele dafür geben, wie diese Interventionen in der Praxis aussehen könnten?
Sicher. Auf Marktebene betont das Buch die Transparenz. Ja,
Transparenz.
Verbraucher und Investoren brauchen Zugang zu Informationen, um gute Entscheidungen treffen zu können.
Also, die wahren Kosten unserer Entscheidungen
genau,
kennen.
Wie die Verpflichtung von Unternehmen, ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen offenzulegen.
Oder klare Kennzeichnungssysteme zu haben, die die Nachhaltigkeit von Produkten zeigen.
Richtig. oder Finanzinstrumente entwickeln, die Investitionen in nachhaltige Unternehmen lenken.
Menschen dazu befähigen, ihr Geld dort einzusetzen, wo ihre Werte liegen.
Das ist die Idee.
Aber wie wir bereits besprochen haben, reichen marktorientierte Lösungen allein nicht aus.
Sie verlassen sich oft darauf, dass die Menschen bereit und in der Lage sind, mehr zu zahlen, was die Ungleichheit tatsächlich verschärfen kann.
Das stimmt. Was ist mit den Interventionen auf Produktionsebene?
Da schauen wir uns an, wie wir Waren und Dienstleistungen produzieren.
Also über nachhaltigen Konsum hinausgehen.
Und die Produktionsprozesse selbst anzugehen.
Dies könnte Dinge wie die Förderung von ökoeffizienten Technologien umfassen.
Genau, um den Ressourcenverbrauch und die Emissionen zu reduzieren.
Oder die Implementierung eines Kreislaufwirtschaftsmodells.
Um Abfall zu minimieren und die Lebensdauer von Produkten zu verlängern.
Was ist mit der Landwirtschaft?
Umstellung auf nachhaltigere Praktiken, die Ökosysteme regenerieren.
Anstatt nur die negativen Auswirkungen auszugleichen, machen wir die Produktion selbst nachhaltiger.
Genau.
Aber das Buch geht noch tiefer und argumentiert, dass wir die systemischen Probleme ansprechen
müssen. Die Ursachen
auf
höchster Ebene.
Diese Strukturen, die unsere wirtschaftlichen und sozialen Systeme prägen.
Da kommen interventionelle Maßnahmen auf institutioneller Ebene ins Spiel.
Dies könnte die Reform internationaler Handelsabkommen umfassen.
Soziale und ökologische Standards zu priorisieren.
Oder die Umweltvorschriften zu verschärfen.
Um die Warenkosten der Umweltverschmutzung und der Ressourcenerschöpfung zu berücksichtigen.
Oder sogar neue Institutionen zu schaffen, um globale Gemeingüter zu verwalten.
Wie die Atmosphäre und die Ozeane.
Es geht darum, ein System zu schaffen, das nachhaltiges Verhalten belohnt und nicht nur auf gute Absichten hofft.
Wir müssen uns von dem Modell entfernen, das kurzfristige Gewinne und Wachstum über alles stellt. Statt kurzfristige Gewinne zu priorisieren, sollten wir das langfristige Wohlbefinden und die ökologische Integrität in den Mittelpunkt rücken.
Und es erfordert Maßnahmen von allen Seiten.
Individuen, Gemeinschaften, Regierungen, internationale Organisationen.
Wir alle haben eine Rolle zu spielen.
Absolut. Dieses Buch gibt uns einen Fahrplan, wie wir eine nachhaltigere und gerechtere Welt schaffen können.
Es präsentiert definitiv viele Ideen und Lösungen.
Und erinnert uns daran, dass jeder von uns eine Rolle dabei spielt, diese Lösungen in die Realität umzusetzen.
Ob als bewusster Konsument, als Befürworter von politischen Veränderungen oder als Unterstützer von Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit vorangehen.
Wir können alle etwas beitragen.
Das ist ein guter Punkt, um abzuschließen. Vielen Dank, dass Sie bei unserem tiefen Einblick in Zuckerbergs Wirtschaft dabei waren.
Es war ein Vergnügen.
Wir haben diese Schlüsselkonzepte und Herausforderungen einer nachhaltigen Ökonomie erkundet.
Die Begrenzungen unserer aktuellen Wirtschaftsindikatoren, die Wichtigkeit der sozialen Gerechtigkeit, diese verschiedenen Phasen der Globalisierung.
Und die Notwendigkeit eines mehrstufigen Ansatzes, um echte Transformation zu erreichen.
Und wir haben erst an der Oberfläche gekratzt. Dieses Buch hat so viel zu bieten.
Ich hoffe, dass dieser tiefgehende Einblick einige neue Ideen für unsere Zuhörer inspiriert hat.
Und hat zu einigem Handeln inspiriert.
Wenn etwas davon bei Ihnen Anklang gefunden hat, holen Sie sich ein Exemplar von Zukunftsfähiges Wirtschaften.
Vertiefe dich in die Themen, die dich interessieren.
Und überlegen Sie, welche Rolle Sie spielen können, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.
Denke daran, Veränderung beginnt bei jedem von uns.